Herzlich willkommen zum Datenschutz-Talk, eurem wöchentlichen Datenschutz-Update der MegoSense. Wir starten heute wieder gemeinsam ins Wochenende, genau zu sein, das dritte Adventswochenende 2025, denn heute ist der 12.12. Jawohl, so ist es. Mein Name ist Heiko Gossen.
Und mein Name ist Laura Duschinski.
Unser Redaktionsschluss war um 10 Uhr und wir haben wieder ein bisschen was im Gepäck. Laura, was hast du mitgebracht?
Als allererstes habe ich mich gebracht, die plötzliche NIS-2-Richtlinie. Ich glaube, alle Betroffenen wissen, worum es geht. Weiter geht's mit den Ergebnissen aus der Ministerkonferenz letzte Woche Freitag. Auch spannend im datenschutzrechtlichen Kontext. Außerdem ein Bußgeld gegen American Express, ein Gutachten mit Fokus auf PayPal und zu guter Letzt noch ein Datenschutzknigge für Weihnachtspost. Finde ich ganz cool.
Sehr schön, ja. Ich gucke auf ein Gutachten der Uni Köln zum Thema US-Zugriffe auf Cloud-Daten. Dann hätte ich ein Bußgeld im Gepäck, nämlich gegen ein Telekommunikationsunternehmen hier in NRW. Dann schauen wir nochmal auf ein anderes Telekommunikationsunternehmen hier in NRW. Da geht es um das Thema Überwachung von DNS-Anfragen. Und ich hätte noch was zum Thema Pay or Okay. Und da gibt es auch ein Update. Und last but not least natürlich dann auch noch was passend zum zur Weihnachtszeit, nämlich zur Datenlöschung bei alten Geräten.
Dann lege ich mal los, oder?
Sehr gerne.
Die NIS-2-Richtlinie ist überraschend vom Bundespräsidenten unterzeichnet worden und stellt Unternehmen so nun vor Herausforderungen, denn eine Frist bis zum Inkrafttreten der Regelung existiert praktisch nicht. Ja, das Gesetz zur Umsetzung der NIS-2-Richtlinie ist am 5. Dezember in Kraft getreten und etabliert eben neue Cybersicherheitsanforderungen in Deutschland für über 30.000 Unternehmen aus 18 Sektoren wie Energie, Gesundheit und Transport. Ich hatte das Thema ja bereits in der 46. Kalenderwoche mitgebracht. Da gehe ich ein bisschen tiefer drauf ein, wie es da inhaltlich ausgestaltet ist. Aber vielleicht hier nochmal zum kurzen Wrap-up. Also dieses Gesetz zielt ja eben darauf ab, das Cybersicherheitsniveau zu erhöhen und die Widerstandsfähigkeit kritischer und wichtiger Unternehmen zu stärken. Und jetzt, wie gesagt, kommt der Haken. Die Regelungen wurden mehr oder weniger am nächsten Tag, also am 6. Dezember, oder sind diese in Kraft getreten und das Gesetz ist ab dahin halt eben anwendbar oder die besagte Richtlinie. Betroffene Organisationen müssen eben nun ein strukturiertes Risikomanagement einführen, sich beim BSI registrieren und Sicherheitsvorfälle melden, während die Geschäftsleitung ausdrücklich für Cybersicherheitsmaßnahmen verantwortlich gemacht wird und eben auch bei Verstößen haften kann. Das eben jetzt sehr kurzfristige Inkrafttreten stellt eben den einen oder anderen natürlich vor, zum einen natürlich organisatorischen Herausforderungen, aber auch technischer Natur sind hier jetzt natürlich Regelungen zu treffen, spätestens jetzt, wenn nicht schon passiert. Und eben auch sofortige Anpassungen der IT-Sicherheitsstrukturen müssen jetzt eben hier erfolgen. Von uns ein kleiner Servicehinweis, denn das BSI empfiehlt jetzt, auch diese wurden überrascht, betroffene Unternehmen schon mal eben einen Account bis zum Jahresende anzulegen, um sich eben im zweiten Schritt Anfang 2026 eben mit dem Nutzerkonto in dem neu entwickelten BSI-Portal registrieren zu können für eben diese NIS-2-Themen. Überrascht, wie gesagt, war wohl das BSI, weil es ist zwar bekannt, dass sie halt eben entsprechende Meldestelle sind, aber ihr BSI-Portal ist erst ab dem 6. Januar freigeschaltet. Also wir haben ein paar Wochen Luft und ja, eben meldepflichtige Einrichtungen, die nun von NIS-2 betroffen sind und eben vor der Registrierung nun im BSI-Portal einen erheblichen Sicherheitsvorfall erleiden, müssen diesen eben über ein gesondertes Online-Formular melden.
Also ich hoffe natürlich, dass keiner so ganz unvorbereitet ist, der regelmäßig unseren Podcast hört, weil wir das Thema ja schon mehrfach hatten. Wir haben ja auch in diesem Jahr eine Themenfolge mit Stefan, unserem Experten für das Thema, ja gemacht. Deswegen hoffe ich natürlich, dass unsere Zuhörer da schon ein bisschen besser vorbereitet waren. Aber du hast schon recht, es waren alle eher so ein bisschen auf eingestellt, dass es Anfang des Jahres dann veröffentlicht und in Kraft tritt. Aber naja, manchmal ist die Politik dann doch ein bisschen schneller, als wir, was uns manchmal lieb ist. Ein Gutachten der Uni Köln hat bestätigt, dass US-Geheimdienste trotz europäischer Rechenzentren umfassend auf Cloud-Daten zugreifen können. Entscheidend ist demnach nicht der physikalische Speicherort der Informationen, sondern die Kontrolle durch die US-Muttergesellschaft über den Cloud-Anbieter, was natürlich bedeutet, dass selbst Daten in europäischen Rechenzentren betroffen sein können. Die Untersuchung, die zu diesem Gutachten geführt hat, ist im Auftrag des Bundesinnenministeriums erstellt worden und nun durch eine Anfrage nach dem Informationsfreiheitsgesetz öffentlich geworden. Soweit bestätigt das Gutachten, was wir in Teilen natürlich auch schon uns bewusst war und auch spätestens seit der Aussage des französischen Chefjustiziars vor dem französischen Senat eigentlich wussten. Damit aber nicht genug. Unter Umständen können nämlich diese Befugnisse der US-Behörden sogar auf rein europäische Unternehmen mit Geschäftsbeziehungen in den USA ausgeweitet werden. Und für mich auch neu, dass Anbieter, also US-Anbieter, die sich selber strafbar machen können dadurch, dass sie zum Beispiel durch Verschlüsselung der Daten sich selbst vom Zugriff auf die Daten ausschließen. Also da ist natürlich eine gewisse Krux drin, weil Anbieter damit natürlich auch eine gewisse, ja, entweder Backdoor brauchen oder gar nicht die Motivation haben, dann die Daten so gut zu verschlüsseln, dass sie selber gar nicht mehr drankommen. In der Zeitschrift Kommunikation und Recht haben aber auch Stefan Hessel und seine Kollegen dazu schon eine Analyse veröffentlicht, in der sie trotzdem zu dem Schluss kommen, dass ein datenschutzkonformer Einsatz der cloudbasierten Lösung M365 beispielsweise grundsätzlich weiterhin möglich sei. Das ist natürlich, wie gesagt, auch jetzt dieses Gutachten nicht ganz so viel neue Erkenntnisse wirklich drin. Deswegen warne ich da jetzt auch vor Panikmache, aber man sollte sich natürlich schon immer wieder mit diesem Thema beschäftigen und durchleuchten. Und deswegen würde ich auch den Artikel, den Stefan veröffentlicht hat, mit seinen Kollegen auf jeden Fall empfehlen, sich den auch nochmal zu Gemüte zu führen und dann natürlich auch nochmal zu gucken, ist meine Risikobetrachtung, die ich seinerzeit vielleicht mal gemacht habe, vielleicht auch meine DSFA, ist die noch aktuell und korrekt? Weil ich glaube, da, wie gesagt, sollte man immer wieder monitoren und reviewen. Deswegen packen wir den Link zu dem Artikel natürlich in die Shownotes, genauso den Artikel zu dem Gutachten.
Das machen wir. Was wir auch in die Shownotes packen, kommen wir nämlich zum Beschluss des Bundeskanzlers und den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder, denn ja eben die geplante Staatsmodernisierung der Bundesminister beinhaltet weitreichende Reformen der Datenschutzaufsicht und soll auch aktuell geltende DSB-Pflicht abschaffen. Also unser Top-Thema heute. Wie gesagt, der Bundeskanzler und die Regierungschefin und Chefin haben halt eben getagt und haben auch direkt im Anschluss eben ihren Beschluss dazu veröffentlicht. Und sie haben eben viel vor. Unser Land soll modernisiert werden, um schneller, digitaler und handlungsfähiger zu sein, natürlich zum Wohle aller, insbesondere auf Wirtschaft und Verwaltung. Und das betrifft eben auch das Thema Datenschutz. Die Bundesregierung erwägt eben im Zuge dieser sogenannten Staatsmodernisierung, dass die Datenschutzaufsicht und Aufgabenverteilung im Föderalstaat für den nicht öffentlichen Bereich neu justiert wird. Das soll spätestens bis zum 31.12.2027 erfolgen im Rahmen einer Reform. Der Fokus liegt wieder einmal, also das ist ja auch kein neues Thema, auf der Bündelung von Kompetenzen bei der BFDI oder Aufsichtsbehörden der Länder, beispielsweise durch Zuständigkeitskonzentration und oder auch One-Stop-Shop-Regelung. Ebenso soll es eine bessere Einbindung der DSK geben, also diese angestrebt werden. Und oder, wenn man wieder in den Beschluss schaut, die Einführung eines Kohärenzverfahrens unter Nutzung der Möglichkeit des Artikel 87 Absatz 3 Grundgesetz auf Bundesebene, dass dieses eben zukünftig ermöglicht wird. Außerdem erfolgt die Prüfung der Aufhebung der Pflicht zur Bestellung eines Landesdatenschutzbeauftragten. Ziel dieser Zentralisierungsbestrebung ist es eben, eine höhere Effizienz und einheitlichere Rechtsauslegung bei der Aufsicht über den nicht öffentlichen Sektor zu erreichen. Neben diesen Änderungen stehen beispielsweise auch noch Schaffung von neuen Rechtsgrundlagen in Fachgesetzen im Raum, insbesondere für die Datenverarbeitung im Kontext der Digitalisierung. Aber auch öffentliche Stellen sollen wohl zum Zwecke des Trainings und Einsatzes von KI zukünftig Erlaubnisse erhalten, personenbezogene Daten zu anonymisieren oder zu pseudonymisieren. Kommen wir jetzt aber zum spannendsten Thema, also ich glaube für uns oder viele von uns Datenschützern sehr wichtig, nämlich der Bund wird bis zum 31. 12.12.2026, also schon Ende nächsten Jahres, eine Aufhebung des Paragraphen 38 Absatz 1 BDSG einbringen und damit eben die Pflicht zur Bestellung von Datenschutzbeauftragten im nicht öffentlichen Bereich auf die Regelung in Artikel 37 DSGVO beschränken. Also, es betrifft ja eben die Regelung, dass ein Datenschutzbeauftragter zu bestellen ist, wenn mindestens 20 Personen ständig mit der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten beschäftigt sind. Datenschützer aus verschiedenen Ecken kritisieren das jetzt natürlich scharf, denn ja, natürlich ist es das eine, zu sagen, wir wollen irgendwo Positionen abbauen, aber das sorgt natürlich auch eben dafür, dass praxistaugliche Datenschutzcompliance durchaus zurückgebaut wird. Und auch hier, dass wenig Vorteile doch damit verbunden sein dürften in der Praxis, denn ich sag mal so, die Pflichten im Datenschutzrecht bleiben ja weiterhin bestehen. Also in dem Falle würde es ja nur eine Verlagerung durchaus in manchen Fällen auch hier auf die Geschäftsführung geben. Wie siehst du das, Heiko?
Ja, absolut. Absolut. Ich meine, wir haben die Diskussion ja immer schon wieder in der Vergangenheit gehabt mit der Anhebung dieser Grenze von 20 Personen. Deswegen, die Argumente bleiben ja die gleichen, nur dass es jetzt dann wahrscheinlich noch viel, viel mehr Unternehmen betreffen wird. Wir haben natürlich, wenn wir das im europäischen Vergleich gucken, nur sehr wenige Länder, wo es eine Nutzung dieser Öffnungsklausel in der DSGVO gibt und dadurch auch eine erweiterte Bestellpflicht besteht. Ich glaube aber auf der anderen Seite, wie gesagt, auch in vielen anderen Ländern ist man dann am Ende in den Unternehmen ja irgendwie organisiert und irgendwie muss das Thema ja auch adressiert werden. Ob das jetzt dann formal an der Rolle des Datenschutzbeauftragten hängt oder nicht, das ist ja eigentlich gar nicht so entscheidend. Ja. Viel kritischer ist ja die Botschaft, die dadurch entsteht und die in der, ja, mitunter ja auch in der Presse, in den Medien daraus gemacht wird, ja, dass das Thema Datenschutz jetzt nicht mehr so wichtig ist und für viele Unternehmer ja dann wahrscheinlich auch das in der Schlussfolgerung abgeleitet wird, zu sagen, naja, jetzt brauchen wir keinen DSB mehr und deswegen sparen wir jetzt nicht nur Geld, sondern auch Aufwand und so weiter. Und das, glaube ich, ist einfach zu kurz gedacht.
Richtig.
Die Landesbeauftragte für Datenschutz NRW hat 1N Telekom wegen Missachtung von Auskunfts- und Löschrechten mit einem Bußgeld von 300.000 Euro belegt. Das Unternehmen hat besonders dreiste Geschäftspraktiken an den Tag gelegt, bei denen nämlich Werbeschreiben mit vorausgefüllten Auftragsformularen für den Abschluss neuer Verträge versandt wurden. Das führte natürlich zu einigen Beschwerden. Auch gab es hier wohl in der Abwicklung dann von Widerrufen nochmal Herausforderungen. Lange Rede, kurzer Sinn. Das Unternehmen zeigte sich wohl wenig kooperativ und verweigerte auch die Auskünfte, woher denn die Adressdaten der Betroffenen überhaupt stammten, weil die meistens bisher mit diesem Unternehmen noch gar nichts zu tun hatten. Also die Daten mussten irgendwo beschafft worden sein. Bettina Geig, unsere LDI hier in NRW, sprach gegenüber Heise wohl auch sogar von einem besonders hartnäckigen Fall, den sie so auch noch nicht erlebt hatte. Wie gesagt, nicht besonders kooperativ. Von daher, ich kenne 1N Telekom, ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht.
Einsen.
Vielleicht auch so. Jetzt nicht, wie groß die wirklich sind, aber mir scheint, dass 300.000 Euro, da sind sie wahrscheinlich sogar noch recht günstig weggekommen, behaupte ich mal. Mhm.
Wahrscheinlich. Ich habe auch ein Bußgeld mitgebracht, und zwar die französische Datenschutzaufsicht CNIL hat am 27. November bereits gegen American Express Card France, die französische Tochter des US-Konzerns American Express, ein Bußgeld von 1,5 Millionen Euro verhängt. Grund sind Verstöße gegen die Cookie- und Tracker-Regeln nach Artikel 82 des französischen Datenschutzgesetzes. Im Januar 2023 führte die CNIL mehrere Kontrollen durch, sowohl auf der Webseite der französischen Tochter von American Express als auch in den Geschäftsräumen des Unternehmens. Dabei stellte sie fest, dass das Unternehmen wiederholt gegen die Anforderungen an eine wirksame Einwilligung für Cookies und vergleichbare Tracking-Alternativen verstoßen hatte. Die festgestellten Verstöße waren zum Teil eben, wie gesagt, einmal ein Tracking ohne Einwilligung. Also bereits beim ersten Aufruf der Webseite wurden noch vor einer Entscheidung der Nutzerinnen und Nutzer mehrere Tracker gesetzt, darunter solche eben auch zu Werbezwecken. Dann wurden auch nach einem ausdrücklich erklärten Widerspruch durch die Nutzer weiterhin Werbetracker auf den Endgeräten platziert und auch ein Auslesen nach dem Widerruf ist erfolgt, also auch nachdem es wirklich ein aktiver Widerruf der Nutzer erfolgte, wurde auch hier weiterhin mit den Daten gearbeitet. Bei der Bemessung des Bußgelds berücksichtigte die CNIL, dass es sich um seit langem bekannte und klar kommunizierte Regeln handelt und zugleich wirkte sich aber wohl auch mildernd aus, dass das Unternehmen die beanstandeten Praktiken im Laufe des Verfahrens angepasst hatte und sich wohl in dem Rahmen dann auch konform verhalten hatte. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, 1,5 Millionen Euro für falsche Cookies ist, glaube ich, schon ein Brett, auch wenn natürlich American Express ein großes Unternehmen ist. Aber auch hier werden wir ja eben nicht müde, immer wieder daran zu erinnern, auch die eigenen Webseiten immer wieder im Blick zu haben, insbesondere wenn es halt, dass die Steuerung der Webseiten nicht aus einer Hand erfolgt, sondern vielleicht aus mehreren Fachbereichen gesteuert wird. Auch hier immer mal wieder ein Auge drauf zu haben, ob denn datenschutzrechtlich alles auch im Rahmen des Consent-Management-Systems korrekt angebunden ist.
Genau, und viele laufen ja auch über Agenturen. Auch da muss man immer mal wieder hingucken, weil da sicherlich auch nicht immer alles perfekt läuft. Kommen wir zu einem anderen Telekommunikationsunternehmen in Nordrhein-Westfalen. Das Bundesverfassungsgericht stärkt das Fernmeldegeheimnis und stoppt massenhafte Überwachung von DNS-Anfragen. Das Gericht hat jetzt Ende November im Eilverfahren eine anlasslose DNS-Überwachung begrenzt und per einstweiliger Anordnung untersagt, Telekommunikationsanbieter zur Auswertung aller DNS-Serveranfragen zu verpflichten. Das Amtsgericht Oldenburg hatte nämlich Vodafone angewiesen, alle DNS-Serveranfragen zu einem bestimmten, mutmaßlich kriminellen Server zu überwachen und auszuwerten. Und zudem sollte dann auch noch die Identifizierung der Anschlussinhaber und der erforderlichen Kundendaten erfolgen und die Daten dann auch übermittelt werden. Vodafone hat dann gegen diesen Beschluss entsprechend geklagt und das Bundesverfassungsgericht hat die Maßnahme auch als potenziell verfassungswidrig eingestuft. Es hat nämlich den Schutz des Fernmeldegeheimnisses höher gewichtet als das staatliche Staatsverfolgungsinteresse und die Richterinnen und Richter betonten auch nochmal, dass nicht ersichtlich ist, warum die massenhafte DNS-Abfrage für die Aufklärung der konkreten Straftaten alternativlos oder besonders vielversprechend sein soll. DNS, ich meine, die meisten wissen es vielleicht, aber das ist ja das, was sozusagen unsere sprechende Domain, migosense.de, zum Beispiel in eine IP-Adresse übersetzt, die dann aufgerufen werden kann vom Browser und wo dann die entsprechende Webseite drüber ausgeliefert wird. Also es ist eine ganz zentrale Funktion, ein ganz zentraler Service für die Navigation im Internet. Das heißt also, wenn ich alle DNS-Anfragen aller User überwache, habe ich natürlich ein sehr genaues Bild, welche Webseiten welche User aufrufen.
Weiter geht's bei mir mit einem aktuellen Gutachten. Denn das Netzwerk Datenschutzexpertise erhebt schwere Vorwürfe gegen den Zahlungsdienstleister PayPal eben in einem besagten Gutachten. Die Autoren kommen zu dem Ergebnis, dass PayPal in mehreren Punkten gegen die DSGVO und das Zahlungsdienstaufsichtsgesetz verstoßen haben könnte. Im Mittelpunkt der Kritik steht insbesondere die Nutzung von Zahlungs- und Transaktionsdaten für Werbezwecke. Konkret beanstanden die Gutachter das neue Werbemodell Offsite-Ads, bei dem PayPal nach ihrer Einschätzung Kauf- und Transaktionsdaten aus dem eigenen Netzwerk auswertet, um zielgerichtete Werbung auf externen Webseiten und in Apps auszuspielen. Dies stelle eine unzulässige Zweckänderung dar, da eben Zahlungsdaten nach dem ZAG grundsätzlich nur zur Erbringung der Zahlungsdienste verarbeitet werden dürfen und darüber hinaus nur mit ausdrücklicher wirksamer Einwilligung verarbeitet werden dürfen. Nach dem Gutachten fehlt es eben genau daran. Die Einwilligungen seien vielfach voreingestellt, unzureichend erklärt und damit nicht informiert im Sinne der DSGVO. Das widerspreche eben auch insbesondere dem Grundsatz Privacy by Default. Und auch die Transparenzpflichten sieht das Gutachten als verletzt an. Nutzer könnten eben kaum nachvollziehen, welche Daten an welche Empfänger weitergegeben werden. Kritisiert wird ebenso unter anderem eine Liste mit rund 600 potenziellen Datenempfängern, die nur auf Englisch verfügbar ist und hinter einer irreführenden Überschrift verborgen seien. PayPal selbst erklärte auf Anfrage, man sei sich des Gutachtens bewusst und prüfe die Vorwürfe derzeit. Die Einhaltung der europäischen Datenschutzanforderungen habe für das Unternehmen hohe Priorität. Ja. Warten wir, glaube ich, mal ab, was da passiert, ob sich vielleicht noch die eine oder andere Aufsicht hier auf den Plan gerufen fühlt. Aber ich sage mal so für die Außenwirkung eher ein negatives Signal.
Ich fände es ja noch ganz spannend zu wissen, wer hat das Gutachten denn überhaupt beauftragt? Also es klingt ja jetzt so, als wenn PayPal das nicht selber getan hätte, sonst hätten sie es wahrscheinlich ja auch nicht veröffentlicht. Vielleicht waren es ja andere Banken oder so, ich weiß es nicht, oder andere Zahlungsanbieter. Vielleicht hat ja einer unserer Zuhörenden da Insights und kann uns da mal einen Hint geben. Wir behandeln den auch vertraulich.
Absolut. Ja, ja, wäre schon ein bisschen shady, aber auf der anderen Seite ja auch nachvollziehbar, ne? Naja.
Naja. Der Europäische Datenschutzausschuss bekommt über Umwege nun doch die dritte Option im Pay-or-Okay-Modell, zumindest bei Meta. Meta macht nun doch Zugeständnisse bei personalisierter Werbung, denn nach langen Verhandlungen mit der EU-Kommission will der Konzern künftig mehr Auswahl geben, wie die Daten der Nutzer für Werbung genutzt werden. Die EU-Kommission bewertete Metas Zusagen dahingehend auch als Schritt in die richtige Richtung des Digital Markets Acts. Das ist nämlich die Grundlage, auf der das Ganze jetzt kommen soll. Das Gesetz sieht ja für sogenannte Gatekeeper wie Meta eine stärkere Regulierung vor und das, wie gesagt, war jetzt Gegenstand der Verhandlungen und konkret heißt es also, ab Januar 26 sollen Facebook- und Instagram-Nutzer in der EU mehrere Optionen bekommen, wenn es darum geht, getrackt zu werden und dann auf den Profilen, die daraus gebildet werden, entsprechende Werbung ausgespielt zu bekommen. Neu ist also eine Variante, bei der weniger personenbezogene Daten genutzt werden und das Targeting eingeschränkt ist, die Werbung weniger individuell, aber wie gesagt, es geht nicht wohl ganz ohne personenbezogene Daten, auch wenn jetzt hier noch nicht wirklich große Details dann veröffentlicht wurden. Wie gesagt, für die EU ist das ein Signal, dass Meta hier die neuen Spielregeln zumindest formal akzeptiert. Ist jetzt vielleicht auch weniger überraschend, weil sie ja im April schon mal eine Geldbuße von 200 Millionen Euro von der EU-Kommission auferlegt bekamen. Und auch hier war natürlich die Nichteinhaltung des Digital Market Acts, des DMA, die Grundlage. Von daher, wie gesagt, für den Datenschutz jetzt nicht direkt originär die Quelle, aber es hat ja zumindest mal eine Auswirkung. Und wie gesagt, es war ja auch Teil in den Pay-or-Okay-Betrachtungen des ETSAs, dass man sich so eine dritte Variante da wünscht. Wie gesagt, ist jetzt nur bei Gatekeepern oder bei Meta, das heißt also für kleinere Verlage und solche, die das hier in Deutschland anbieten, hat das natürlich keine Relevanz.
Stimmt, vielleicht Neubauch ein bisschen milde. Ein bisschen.
Vielleicht.
Kommen wir zu der Rubrik Veröffentlichung und Veranstaltung. Ich hatte es ja schon zu Beginn gesagt, ich habe einen Datenschutzknigge mitgebracht. Denn ja, Weihnachten steht fast vor der Tür. In 2 Wochen ist alles vorbei. Aber es heißt auch, wir haben noch 2 Wochen Zeit für Weihnachtspost. Und mit dem Thema hat sich der hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit befasst. Und wie gesagt, einen sogenannten Datenschutzknigge für Weihnachts- und Neujahrspost veröffentlicht. Wer also da reinschauen möchte, kann das gerne tun. Wir verlinken das hier natürlich für euch in die Shownotes und er beschreibt halt eben darin, auf welchen Rechtsgrundlagen beispielsweise die Post an Kunden erfolgen kann, aber was es auch natürlich bei der Post an Beschäftigte zu beachten gilt.
Ja, das ist ganz hervorragend, kann jedes Jahr natürlich immer wieder dran erinnert werden, weil es, ich glaube, auch da bei vielen noch nicht wirklich bewusst ist, dass auch da vielleicht ein Hinweis auf das Widerspruchsrecht in so einer Weihnachtskarte streng genommen gehört. Mein Veröffentlichungshinweis kommt aus Thüringen. Eine Pressemitteilung der Thüringer Landesdatenschutzbeauftragten, des Thüringer Landesdatenschutzbeauftragten für den Datenschutz und Informationsfreiheit warnt eindringlich davor, vor der Weitergabe alter elektrischer Geräte die persönlichen Daten vorher natürlich zu löschen. Natürlich jetzt zur Weihnachtszeit haben wir eine hohe Anzahl von Neukäufen, deswegen kann man auch davon ausgehen, dass viele Altgeräte vielleicht auch entsorgt werden und hier sensible Informationen, Fotos, E-Mails und so weiter drauf sind, die vorher vielleicht sicher gelöscht werden sollten. Deswegen verweisen Sie auch auf eine Webseite des BSI und hier nochmal auch mit Schritt-an-Schritt-Anleitungen. Ich glaube, unsere Zuhörer wissen das alles, aber auch da die Erinnerung, wir haben ja alle Familie, wir haben alle Freunde und Bekannte, die vielleicht nicht so begeistert vom Datenschutz sind wie wir und uns damit, sich damit tagtäglich auseinandersetzen. Deswegen auf jeden Fall hier nochmal der Tipp, das auch anderen zugänglich zu machen und da nochmal weiterzuleiten. Den Link packen wir natürlich in die Shownotes. Mhm.
Die nächste Veröffentlichung, die ich mitgebracht habe, ist ein bisschen spezieller, befasst sich nämlich mit der medizinischen Forschung, denn auch hier hat der hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit in Kombination mit der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin einen wichtigen Leitfaden veröffentlicht, um Forschende bei den komplexen Anforderungen an den Datenschutz in der medizinischen Forschung zu unterstützen. Es geht ja hier eben um sensible Gesundheitsdaten und dieser Leitfaden soll eben praktische Hilfestellung leisten durch die Darstellung von 4 konkreten Fallbeispielen, die Probleme im Zusammenhang mit dem Einsatz von künstlicher Intelligenz und der Abgrenzung von Qualitätssicherung und Forschung thematisieren.
Wunderbar, dann sind wir für heute durch. Vielen Dank dir, Laura.
Danke ebenso.
Euch wünschen wir einen schönen dritten Advent und ja, noch eine besinnliche Adventszeit. Wir verabschieden uns für heute. Bleibt uns gewogen und auf bald.
Bis bald.